Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge der Reihe Lektüre Croisée – Bücher, die man lesen sollte. Mein Name ist Christina Schröer, ich bin Geschäftsführerin des Centre Ernst-Robert-Curtius der Universität Bonn und gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Landry Charrier, dem Leiter des Institut Français Bonn, möchte ich Sie in den nächsten 30 Minuten durch diesen Podcast führen, der die Höhepunkte unserer Online-Diskussion vom November 2020 zusammenfasst. Es geht diesmal um eine Zeit, über deren Bedeutung für die Geschichte des 20. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart hinein aktuell wieder stark diskutiert wird. Aber auch um die Frage, wie man eigentlich zu zweit ein Buch schreiben kann. Noch dazu zwischen zwei Ländern mit sehr spezifischen Traditionen und Wissenschaftssprachen, die nicht immer leicht zu übersetzen sind.
Das heutige Thema ist das Buch Verfeindung und Verflechtung, Deutschland und Frankreich 1871-1918. Es wurde von Mareike König und Elise Julien verfasst und ist Band 7, eine Handbuchreihe zur deutsch-französischen Geschichte, die vom Deutschen Historischen Institut herausgegeben wird. Das Buch, das seit Oktober 2018 ebenfalls in französischer Übersetzung vorliegt, ist insofern von großer Bedeutung, als es durch eine differenzierte Analyse von gegenseitiger Einflussnahme, von Gemeinsamkeiten und Unterschieden wichtige Aspekte einer Epoche beleuchtet, von der man lange behauptet hat, sie sei fast ausschließlich von Verfeindungen geprägt. In ihrem Eingangsstatement geht Mareike König auf diesen Punkt ein.
Es sind ja nun erstmal zwei politische Daten, 1870 und 1918, und zwar politische Daten, die sowohl für Deutschland als auch für Frankreich gelten und auch ein gemeinsames deutsch-französisches Schicksal beschreiben. Und das ist was eigentlich erstmal nur den zeitlichen Rahmen beschreibt unserer Arbeit, aber nicht den inhaltlichen Schwerpunkt. Das macht es aber in Teilen ein bisschen schwieriger, denn es geht ja eben uns gerade nicht um diese politische Geschichte der beiderseitigen Beziehungen. Die Reihe heißt Histoire franco-allemande oder deutsch-französische Geschichte, also eben nicht klassische Diplomatiegeschichte und auch nicht deutsche Nationalgeschichte plus französische Nationalgeschichte aufaddiert, sondern eben diese gemeinsame Geschichte im Sinne einer Histoire croisée, also eine aufbauend auf der Transfer- und Vergleichsgeschichte, einen Blick einmal auf ein gemeinsames Objekt, Deutschland-Frankreich, aber eben auch einen Blick, der überkreuzt ist durch unseren Standpunkt, also ich als deutsche Historikerin und Elise als französische Historikerin. Wenn man den Blick aber weglenkt, also von dieser politischen Geschichte, die sie ja nicht sein soll, und stärker auf die Bereiche zu gucken kommt, wo die uns interessierten, soziale Geschichte, Kulturgeschichte und weiteres, dann kommen die Gemeinsamkeiten und die Verflechtungen viel stärker zum Vorschein als eben in der politischen Geschichte. Und das war mit einem der Ausgangspunkte, also dieser berühmte Antagonismus der Epoche, diese Erbfeindschaft gegen den Strich zu bürsten und zu schauen, wo es eigentlich Querverbindungen gab zwischen beiden Ländern und diese Erbfeindschaft auf die Probe zu stellen. Und Ziel war dabei nicht etwa, die Geschichte neu zu schreiben und zu sagen, es gab keine Verfeindung zwischen beiden Ländern, das wäre natürlich Quatsch, sondern eben aus dieser Perspektive einer Verflechtung, Transfer, einen neuen Blick darauf zu werfen und damit eben auch diesen bisherigen Blick zu ergänzen.
Das Hauptanliegen dieses Buches war es, einen Perspektivenwechsel für die einer Epoche einzunehmen, die üblicherweise als grundsätzlich konfliktaufgeladen gilt. In der Tat konnten wir zeigen, dass die Zeit zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg gar nicht von ständiger Verfeindung geprägt war. Das Buch zeigt Austausch und Kontakt zwischen beiden Gesellschaften, Wirtschaften und Kulturen. Es zeigt, was zwischen Deutschland und Frankreich an Verflechtung möglich war und sogar praktiziert wurde. Wenn man die Haltung der beiden Gesellschaften mit einem Wort zusammenfassen sollte, dann bestimmt mit dem Wort Konkurrenz. Es entspricht eine Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, Nachahmung und Ablehnung, Zusammenarbeit und Rivalität in beinahe allen Bereichen. Gegenseitige Interaktionszusammenhänge beider Länder sollen also deutlich werden. Das Buch zeigt außerdem zahlreiche Parallelen zwischen den beiden Ländern. Deutschen und Franzosen hatten in der Tat ähnliche Erfahrungswelten. Das sieht man unter anderem in der Rolle der Massenpresse und in der Vergnügungskultur. Auch in der politischen Kultur und auch wenn Monarchie und Republik natürlich kontrastieren, zeigten sich neben nationalen Eigenheiten zahlreiche Parallelen. Beide Länder standen vor ähnlichen Herausforderungen bei der Festigung des Nationalstaats und angesichts der gesellschaftlichen Modernisierung. Dabei erprobten sie auch ähnliche Lösungen, zum Beispiel die Inszenierung des Nationalen, den Kult um die Armee, die Unterdrückung der Arbeiterbewegungen oder den Ausschluss von Frauen, der Frauen vom Wahlrecht. Merkwürdig ist auch die Parallelität von deutsch-französischen Feindbildern bei gleichzeitigem Transfer von Vorstellungen und Ideen, wie es sie selbst bei Themen wie Nationalismus und Antisemitismus gab. Die internen Divergenzen und Auseinandersetzungen waren also in beiden Ländern mindestens so groß wie der Antagonismus zwischen den Ländern. Und das alles geht klar gegen die These des deutschen Sonderwegs. Eine andere Erkenntnis des Buches ist es, durch die deutsch-französische Perspektive neue und andere Themen in den Fokus zu drängen im Vergleich zur klassischen politischen Nationalgeschichte. Damit kommt man auch zu anderen Ergebnissen. Politisch ging die Zusammenarbeit bis 1914 zumeist nicht über eine Verständigung auf Sachebene hinaus. Annäherung und Zusammenarbeit kennzeichneten dagegen den zivilgesellschaftlichen Bereich, zum Beispiel innerhalb der wirtschaftlichen Kreisen, der internationalen Frauenbewegungen oder Friedensaktivisten. Neben diesen Ergebnissen gibt es auch sicher Begrenzungen bzw. Risiken, die uns bewusst waren und die wir versucht haben zu überwinden. Erstens, die verflochtene Perspektive mündet in eine gewisse Fragmentierung der Geschichte. Es stimmt, also die Vielgestaltigkeit der Ergebnisse erschwert das Identifizieren von klaren Interaktionsschüben. Aber das ist der Preis für die große Chance, die Epoche, ihre spannungsreiche Vielfalt und ihre Offenheit zurückzugeben. Zweitens, die deutsch-französische Perspektive stellt mit Blick auf die zunehmende Globalisierung der Epoche eine Art Verengung dar. Und es stimmt auch, ein ausschließlicher deutsch-französischer Blick könnte verschleiern, dass je nach Themenfeld andere Länder eine große Rolle spielten. Deshalb haben wir uns bemüht, die bilaterale Perspektive zu öffnen, jedes Mal, dass es sinnvoll erschien. Drittens, die Hervorhebung der Austausche und Transfers setzt die Antagonismen zurück. Das ist hier hoffentlich nicht der Fall. Den Kriegen werden drei vollen Kapiteln gewidmet und viele weitere Absätze im Laufe des Buches. Also Kriege sind äußerst wichtig, um die untersuchte Zeit zu verstehen, aber wir lehnen jeden Determinismus ab. Der deutsch-französische Krieg war keine unüberwindbare Hypothek, die Erbfeindschaft kein Schicksal, das zwangsweise im Ersten Weltkrieg enden musste. Auch wenn die Berührungen und Querverbindungen zwischen Deutschland und Frankreich den Krieg nicht verhindern konnten, vermindert das nicht ihre Bedeutung für die Epoche und für die Lebenswelten der Menschen.
Als erste Expertin kommentiert nun Christine Krüger das Buch. Sie hat den Lehrstuhl für allgemeine Geschichte der neuesten Zeit an der Universität Greifswald inne und ist Expertin für vergleichende europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Es folgt ein Zusammenschnitt der Diskussion zwischen der Kommentatorin und den beiden Autorinnen.
Auffällig an dem Band ist für mich, dass die Autorin, und das haben wir auch eben schon gehört, zusammenfassende Verallgemeinerungen vermeiden. Sie begründen dies damit, dass gerade die Verflechtungsgeschichte hier Zurückhaltung auferlege, weil sie in besonderer Deutlichkeit immer wieder Komplexitäten, Ambivalenzen und Ambiguitäten in den Vordergrund rücke. Aber ist eine solche Abstandnahme von Gewichtungen nur ein Vorteil tatsächlich und stimmt es überhaupt, dass eine Histoire croisée nur sie zulässt? Könnte man nicht auch mit einem verflechtungsgeschichtlichen Ansatz eine dezidiertere Gewichtung oder Wertung vornehmen? Ich möchte meine Zweifel an einer derzeit auch ganz aktuell in der Öffentlichkeit neu entflammten Forschungsdebatte illustrieren, die für die Interpretation der Geschichte des Deutschen Kaiserreichs lange Zeit zentral war und die es auch immer noch prägt. Diese Diskussion spiegelt sich auch in den Rezensionen des Bandes in der deutschsprachigen Tagespresse. Hier feierten Hedwig Richter und Clemens Hünemann in der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise in der Neuen Züricher Zeitung die Abkehr von der These eines deutschen Sonderwegs. Wir haben das eben auch schon gehört. Nur ganz knapp vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt nicht aus der Geschichtswissenschaft kommen und diese historiografische Debatte vielleicht nicht so gut kennen. Die Sonderwegsthese geht davon aus, dass das Deutsche Kaiserreich sich dadurch von anderen westeuropäischen Staaten unterschieden habe, dass es zwar eine rasante wirtschaftliche Modernisierung durchlaufen habe, nicht aber eine gleichzeitige politische und gesellschaftliche Modernisierung. Die starren obrigkeitsstaatlichen Strukturen des Kaiserreichs, so die These, seien eine der zentralen Bedingungen für die Entstehung des Nationalsozialismus gewesen. Mich hat nun überrascht, dass für den Band von Mareike König und Elise Julien die Abkehr von der Sonderwegsthese noch so hervorgehoben wurde. Mir wurde diese These schon während meines Studiums in den 1990er Jahren als widerlegt präsentiert. Und das Argument, dass sie mit der Definition eines Normalwegs in die Moderne auch einem teleologischen Geschichtsbild folge, ist meinem Eindruck nach längst etabliert. Hinzu kommen die Ergebnisse einer Vielzahl von Vergleichsstudien, welche die Schwarz-Weiß-Zeichnung der Sonderwegsthese empirisch widerlegt haben. Und da reiht sich ja unsere Studie hier ein. Allerdings frage ich mich dennoch, ob die Kritik an der Sonderwegsthese nicht mitunter über ihr Ziel hinausschießt. Denn es ist meines Erachtens möglich, die Geschichte des Kaiserreichs nicht als Sonderweg zu schreiben und trotzdem die Frage zu stellen, ob und inwiefern bestimmte politische und gesellschaftliche Entwicklungen der Kaiserreichszeit schließlich auch dem Nationalsozialismus den Boden bereitet haben.
Zum Sonderweg, also das ist interessant, also der Sonderweg kommt, glaube ich, zweimal im Buch vor, nämlich in der Einleitung und im Schluss. Wir haben den extra überhaupt nicht mit reingenommen, weil uns das beide eigentlich überhaupt nicht interessierte. Und unsere erste gemeinsame Veranstaltung von Elise und mir war in Weimar bei den Rendezvous. Und die erste Frage, die kam, war, ist ja, warum kommt denn der Sonderweg bei Ihnen nicht vor? Und dann haben wir gesagt, naja, weil das ist für uns abgefrühstückt. Dazu hätte es unser Buch nicht gebraucht, aber ich glaube, genauso haben wir es auch formuliert. Also wenn es noch eine Begründung oder einen extra Beweis gebraucht hätte, dann ist es in diesem Buch mit drin. Das war wirklich nicht unser Thema.
Die Gewichtung von längerfristigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Zufällen ist das eine, aber auch für einen anderen Aspekt könnte man fragen, ob die vorsichtige Distanz der Autorin gegenüber Gewichtung wirklich notwendig ist und inwiefern sie durch eine verflechtungsgeschichtliche Konzeption bedingt oder gar erzwungen wird. Und zwar möchte ich hier auch noch mal wieder auf das im Buch immer wieder so prominent besprochene Verhältnis von Verfeindung und Verflechtung hinaus. Für beide Phänomene betonen die Autorinnen im Schlusswort, und wir haben es eben ja auch noch mal gehört, ganz speziell, wie schwierig es ist, im Hinblick auf sie eine Gewichtung vorzunehmen. Aber laufen Verfeindung und Verflechtung wirklich mehr oder weniger gleichwertig nebeneinander her, wie es in dem Buch immer wieder den Eindruck erweckt? Die Autorinnen schreiben die deutsch-französische Geschichte des ausgehenden 19. und 20. und beginnenden 20. Jahrhunderts sei so wörtlich nicht grundsätzlich konfliktuell gewesen. Sicher, es gab zahlreiche friedliche und freundschaftliche Begegnungen und Austauschprozesse zwischen Deutschen und Franzosen. Aber war es nicht nur eine Minderheit, deren Sprachkenntnisse überhaupt ausreichte, sich an solchen Austauschprozessen zu beteiligen oder direkt zu beteiligen? Und war es nicht überspitzt formuliert die Zahl oder war nicht überspitzt formuliert die Zahl der Deutschen und Franzosen, die gegeneinander in den Krieg zogen, viel größer als die Zahl derjenigen, die sich zum friedlichen Austausch trafen? An anderer Stelle betonen die Autorinnen ebenfalls mit dem Ziel, die nationalen Konfliktlinien zu relativieren. Ich zitiere, interne Divergenzen waren ebenso groß wie nationaler Antagonismus. Auch hier wäre ich dem Gleichgewicht gegenüber skeptisch. und würde dazu ebenfalls auf die Kriege verweisen. Die Nation blieb schließlich der Letztwert, der auch die Kriege legitimierte.
Da legst du wirklich den Finger ein bisschen in die Wunde. Diese Gleichzeitigkeit von Verfeindung und Verflechtung. Es gibt natürlich Chronologien. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber das hängt wirklich vom Thema ab, wann es wie, wo ist. Und das am Ende, in den einzelnen Kapiteln ist es, glaube ich, eher drin. Aber das am Ende zusammenzubinden, ist eigentlich unmöglich. Und wäre nur auf Kosten gegangen, dass man so ganz grob wieder sagt, naja, also bis 1890 ist es sehr verfeindet, danach wird es ein bisschen besser, um die Jahrhundertwende sieht es gut aus, 1905 geht es schon wieder so ein bisschen bergab und dann geht es so hoch auf und runter und dann kommt der Erste Weltkrieg. Also diese chronologische Gewichtung ist sozusagen ist sehr, sehr schwierig und unser Aufgabe und unser Ziel war eben erstmal dieses Mosaik neu zu zeichnen, anders zu zeichnen. Und ich freue mich auf die nachfolgenden Arbeiten, die jetzt aufbauen, das alles machen, was du vorschlägst, denn das sind wirklich wichtige Punkte.
Mein Plädoyer für die Verflechtungsgeschichte wäre, dass sie sich durchaus um Gewichtungen noch stärker bemühen sollte. Die Verflechtungsgeschichte kann es sich, so glaube ich, stärker als bisher vielfach üblich auch zur Aufgabe machen, noch systematischer, und darum geht es mir hier vor allem, danach zu fragen, in welchen Konstellationen Austauschprozesse relativ ungestört ihren Lauf nehmen konnten und in welchen Konstellationen sie dem gegenüber selektiv verliefen oder vielleicht auch gänzlich scheiterten.
Mareike König und Elise Julien gehen anschließend auf die Frage ein, gibt es eine Unparteilichkeit des Standpunktes? Kann eine Histoire croisée unparteilich verfasst werden?
Die Unparteilichkeit des Standpunktes, ja, gibt es die überhaupt? Also ich würde sagen, für mich gibt es die nicht. Also ich bin 20 Jahre in Frankreich und bin aber eben sprachlich und schulisch und universitär geprägt durch Deutschland. Und man hat einfach diesen Blick aus dem Land, aus dem man kommt. Ich glaube, das also muss ich für meinen Teil auf jeden Fall ganz klar zugeben. Es fängt sprachlich an. Also ich habe ja zum Beispiel auf Deutsch geschrieben und schreibe dann halt immer deutsch-französische Geschichte. Elise Julien hat auf Französisch geschrieben und schreibt franco-allemand. Also das andere Land, das eigene Land kommt immer zuerst. Das ist eine Schwierigkeit, also rein sprachlich schon. Dann natürlich, was ist überhaupt erforscht? Wir konnten ja nur, das ist eine Synthese, wir konnten nur von dem ausgehen, wozu es auch Forschung gibt. Und das ist in den Ländern zum Teil sehr unterschiedlich. Also man kann nicht eins zu eins die Sachen übertragen und wir mussten ganz oft auf Seite 275 unten Fußnote 1 war dann irgendwie das, was uns tatsächlich interessierte, was wir sozusagen so zusammengeklaubt haben.
Es geht nicht darum zu sagen, diese Parteilichkeit gibt es nicht oder es spielt bei uns keine Rolle, weil wir uns intensiv austauschen oder so, sondern eher von Anfang an davon bewusst zu sein und damit, also darauf zu bauen, was wir können. Und bewusst wird man sowieso beim Schreiben immer mehr, also weil man eben merkt, dass die Historiografie eine andere ist, dass das Vokabular was anders bezeichnet und so weiter. Also das ist einfach präsent und bleibt bewusst und wird vielleicht immer bewusster.
Eine zweite Reaktion auf das Buch liefert Anne-Marie Bonnet. Nach einem generellen Überblick fokussiert sich die Professorin für mittlere und neuere Kunstgeschichte an der Universität Bonn vor allem auf zwei Punkte und kann Ihnen somit zwei Kapitel des Buches detaillierter näher bringen.
Das Thema des Buches verhandelt so viele Aspekte, die auch meine wissenschaftliche und persönliche Biografie tangieren, dass diese Lektüre ein ganz besonderes Erlebnis war. Und ich möchte mit einer kleinen Nebenbemerkung beginnen, und zwar mit Ihrer Übersetzung. Der deutsche Titel, Verfeindung und Verflechtung, so bam, bam. In Frankreich mit Pluriel, Rivalité et Indépendance. Ist viel nuancierter, das ist wieder mal typisch. Ne? Deutschland, bam, bam. Und Verfeindung ist anders als Rivalité, ist wieder an Temperatur gesetzt. Das fand ich sehr interessant schon mal.
Ja, also die Übersetzung war eine Riesenarbeit. Und das zeigt eben, dass wir, also ständig, dass wir verortet sind, also in Deutschland beziehungsweise in Frankreich. Es gibt keine deutsch-französische Sprache. Und das wird immer wieder da. Und deshalb müssen wir also zwei Bücher schreiben, das eine auf Französisch, das andere auf Deutsch. Für die Konzepte war das eben sehr schwierig. Und wie Mareike sagte, existierte der deutsche Titel vorher und wir müssten das übersetzen. Und das war für den ganzen Text von Mareike, die hat mehr geschrieben als ich auch, der Fall, dass wir sehr viele Schwierigkeiten gehabt bei der Übersetzung. Das ging nicht, das klang nicht französisch, das bedeutete einfach nichts, das war nicht verständlich und so weiter. Also das hat uns dazu geführt, wirklich zu überlegen, was wir sagen, was wir schreiben wollten. Das hat auch zum Effekt gehabt, dass wir oft den ursprünglichen Text geändert haben. Auch weil wir das expliziter machen sollten oder dass es Fragen zurückgestellt hat und so weiter. Also das ist in sich, glaube ich, eine Riesenfrage dieser Übersetzung. Und das haben Sie ja durch den Titel gut, also ganz gezielt eben gezeigt.
Und mir haben 5 Punkte besonders, also positiv aufgefallen. Erstens, dass Sie ständig die unterschiedlichen Fachtraditionen erinnern und deren Auswirkungen. Zweitens, dass Sie immer wieder daran erinnern, dass die Forschungslage nicht immer der Spiegel der historischen Lage oder Relevanz ist. Drittens, dass Sie immer wieder daran erinnern an die Zeitlichkeit und Veränderbarkeit der Phänomene und ihrer Deutung. Viertens, dass kein Fokus auf Elitenkultur ist, sondern Sie berücksichtigen auch andere kulturelle Praktiken wie das Volkstümliche, die Massen, die Medien, die Rolle des Alltags und des Privatlebens. Und zuletzt fand ich sehr beeindruckend die Ausdifferenzierung der Verfasser einer Epoche. Zum Beispiel, dass sie die politischen und wirtschaftlichen Inkongruenzen nachzeigen. Das heißt, zum Beispiel, während politische Konflikte gab, trotzdem ökonomische Verflechtungen waren. Sonst sieht man es immer so blockweise. Und diese Ausdifferenzierung fand ich extrem erhellend. Diese vielen mikrohistorischen Differenzierungen haben jetzt ein schillerndes, buntes, pointillistisches Bild der deutsch-französischen Geschichte, die Frères-Ennemis, wie ich sie immer nenne, also diese rivalisierende Bruder-Schwesterschaft geschaffen, in Ablösung dieser Schwarz-Weiß-Erbfeindschaft, mit der ich noch groß geworden bin. Ich habe mich jetzt auf 2 Aspekte fokussiert. Einmal der Antisemitismus und der zweite Punkt wird sein, Herausforderung der Moderne und der Kunst. Der Antisemitismus könnte man als ein durchweg gemeinsames Phänomen betrachten, aber auch hier zeigt sich, dass er jeweils anders temperiert, also generiert wird und durchweg ambivalent auf je eigene Weise bleibt. Am Beispiel des Antisemitismus kann man das komplexe Gewebe an Gemeinsamkeiten, wechselseitigen Einflüssen, Unterschiede kulturell, sozial, politisch und wirtschaftlich nachvollziehen. In Deutschland herrscht eher ein ethnischer und eher ein kultureller Nationenbegriff. Zugleich unterscheiden sich das monarchische und republikanische System. Es gibt radikale Nationalisten in beiden Lagern, die sich ideologisch nahestehen. Die französischen konservativen Kräfte beneiden zum Beispiel die Deutschen wegen der Monarchie, aber sie fürchten sie wegen der Wirtschaftsmacht, also hier dieses Double Bind. Auf beiden Seiten gelten Pazifismus, Sozialismus, Feminismus, Einwanderer und Juden als Hauptfeinde. Antimoderne und antiliberale Vorurteile führen nie selten geradewegs zu antisemitischen Vorurteilen in Frankreich und Deutschland. Aber sie verfolgen jeweils weltinnenpolitisch unterschiedliche Ziele. König und Julien kommen zu dem Schluss, dass antisemitische Vorurteile Bestandteil der bürgerlichen Kultur beider Länder ist. Mit Blick auf die Funktion des Antisemitismus konnte er eher sozial oder christlich oder rassistisch begründet sein. In Frankreich konnten jüdische Persönlichkeiten hohe Posten in der Politik und Kultur einnehmen. In Deutschland war dies nicht denkbar. Dennoch gab es gut organisierte antisemitische Vereine und Medien. In Frankreich insbesondere Action Française bis heute. In Frankreich waren viele Skandale der Republik, Boulanger, Affaire Dreyfus, Panama, immer mit jüdischen Vorurteilen verbunden. Zusammenfassend mein Eindruck, wenngleich unterschiedlich temperiert und strukturiert, fand in Deutschland und Frankreich eine Vermischung der Vorurteile statt. Und Antisemitismus war nicht selten gekoppelt mit Nationalismus, Antipazifismus, Antifeminismus, Antikommunismus und Antikapitalismus. Den zweiten Aspekt, die Herausforderung der Moderne, also dass Fortschritt nicht nur positiv erlebt wurde, sondern eben auch als Verunsicherung. Sie haben 3 Hauptcharakteristika herausgenommen, die Massen, die Partizipation und die Rivalität. Und das fand ich ein sehr interessanter Punkt. Und eben immer die Ambivalenz. dass das, was als Standardisierung erfunden wurde, was den Austausch erlaubte, zugleich auch zur Konkurrenz geführt hat. Dass Aufbruch und Erneuerung auch der Verlust dieser Ordnungsrahmen bedeuten konnte. Und dass mit Massenkultur und Massenmedien und Massenvergnügungen die Modernisierung verfolgt werden kann in allen Schichten der Gesellschaft. Aber ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Spiegelung, die Reaktion im Bereich Kunst und Avantgarde. Zu Recht betont die Autorin eine fundamentale Veränderung des Konzepts von Kunst. Ich zitiere sie kurz. Geprägt durch einen radikal neuen Blick auf die Welt und einen anderen Bezug zur Realität. Dies führt, Zitat, vor allem zu Stimmung und Wahrnehmung, also Impressionismus. Sage ich jein. da merkt man, dass sie eben keine Kunstwerke sind. Es geht nicht nur um dieses andere Aussehen. Warum sehen die Bilder anders aus? Weil hier artikulieren sich jetzt mehr Egos, Individuen. Es geht nicht mehr darum, was und wie die Welt ist, sondern was macht die Welt mit mir? Wie nehme ich sie wahr? Und vor allem auch neue Themen. Es wird thematisiert hier und jetzt das neue Leben, die Schnelligkeit, die Ephemerität, die Natur wird zum Erholungsort, also der Spiegel dieser neuen bürgerlichen Welt. Das ist ein Lebensgefühl. Und warum ist das möglich? Weil es eben ein neues, der Betriebssystem Kunst ist entstanden. Und die private und marktwirtschaftliche Produktion, Distribution und Rezeption. Und die, also dieser Kunstmarkt, der entsteht, der ist eben international. Und das ist das, was dann die Marktstrukturen, und das ist vielleicht ein Manko ein bisschen, dass sie bei der Kunst nicht auf die Strukturen eingegangen sind. Das ist eine kleine Kritik. Sie nur die Phänomene beobachtet haben. Und am Schluss hätte ich zwei Fragen an die Autorinnen. Warum ist die Kunst in Deutschland Lebenseinstellung, Weltanschauung, Lebensprogramm? Und in Frankreich ist sie eine Stilform oder eine rein ästhetische Angelegenheit. Deutschland ist eine Weltanschauung. Und die zweite Frage, die ich hätte, Deutschland und Frankreich und das Romanische, ich bin ja Medievist, wie Sie wissen auch, früher war das Romanische das Welsche. Und das Welsche war sowohl Italiener wie die Franzosen. Und warum gibt es in Deutschland eine Italien-Sehnsucht, aber keine Frankreich-Sehnsucht? Es gibt eine Frankophilie. Was unterscheidet das Romanisch-Italienische von dem Romanisch-Französischen in den Sehnsüchten der Literaten?
Ja, dazu, Italien-Sehnsucht, ich weiß es nicht, warum es die nicht gibt. Also im 19. Jahrhundert, früher gibt es die ja auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber warum gibt es in dem, oder gibt es die wirklich nicht? Also ich bin mir nicht sicher, also ob es dann einfach eine Verschiebung ist in der Kunst, Sie können das wahrscheinlich besser beurteilen, geht man langsam weg von Rom eher nach Paris, woran das liegt, wäre zu gucken.
Eine Frage, die bei unserer Online-Diskussion nicht nur von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern mehrfach auch von Leserinnen und Lesern über den Chat gestellt wurde, war: Wie schreibt man eigentlich ein Buch zu zweit?
Wir schreiben als Französin und Deutsche und wir schreiben nicht zusammen, würde ich sagen. Man schreibt, also Mareike, du darfst mich jederzeit korrigieren oder widersprechen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man nicht richtig zu zweit schreibt. Also man trifft sich, man überlegt zusammen und dann wird die Arbeit aufgeteilt zwischen zwei Personen. Und das wäre, glaube ich, mit zwei französischen Autorinnen auch das Gleiche. Aber und dann kommt jeder zurück. Da gibt es eine Art Konfrontierung, kritische Bemerkungen, Austausch und auch die Überlegung, wie man das aus seiner Sicht versteht und ändern möchte, aber auch, wie das in seiner eigenen Sprache übersetzt werden könnte. Und das ist ein ständiger Hin und Her, würde ich sagen. Also in einem ersten Schritt schreibt man nicht zu zweit. Am Ende wird der Text von zwei Personen weil das so oft hin und her gegangen ist, dass es dann den beiden gehört. Aber das ist eine sehr progressive Arbeit.
Also die einzige wirklichen Ausnahmen sind wahrscheinlich die Einleitung und der Schluss. Wenn wir die jetzt vorlegen würden als Word-Datei, da habe ich Deutsch geschrieben, dann kommt ein französischer Satz von Elise, dann komme ich wieder mit einem Absatz, dann kommt wieder ein Absatz von Elise en français oder manchmal nur ein Wort auf Französisch eingefügt in den deutschen Satz rein. Das ist schon sehr lustig eigentlich oder ja, besonders gewesen, aber weil es da daran liegt, dass Elise perfekt Deutsch kann und ich kann gut Französisch und so sind wir immer in unserer Sprache geblieben und wir unterhalten uns auch so. Unsere Mail-Austausch ist, ich schreibe Deutsch, sie antwortet mir auf Französisch und so ist jeder eben ganz präzise in dem. Aber wir hatten schon Momente, an denen wir auch verzweifelt sind, weil es eben bestimmte Konzepte nicht zu übersetzen waren und weil wir eben versucht haben, dann zu verstehen, wie kann man das machen und weil uns auch klar war, dass die Übersetzung in beiden Richtungen, ja, die muss gut sein. Bei so einem Text, bei so einem Buch, wo es wirklich auch um Konzepte gerade geht, da können wir nicht einfach so eine Wischiwaschi-Übersetzung hinlegen, die muss ganz präzise sein und wir haben uns da wirklich also viel Zeit investiert.
Im dritten und letzten Statement vertritt Christian Papillou eine soziologische Sichtweise auf die Thematik. Der Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie mit Schwerpunkt Soziologische Theorie an der Martin-Luther-Universität Wittenberg-Halle geht zuerst auf den Ansatz der Verflechtung ein und benennt anschließend drei für ihn besonders interessante Punkte.
Was ich ganz gut fand, also in dem Buch ganz gut gelungen, das war eben diesen Versuch, von dieser Verflechtung zu sprechen. Manchmal ist das also gut angekommen, manchmal vielleicht also weniger gut. Warum? Weil man den Eindruck hat, man wird etwas parallelisieren sozusagen. Man spricht also von den Deutschen, man spricht also auch von den Franzosen. Man merkt, es gibt da so etwas inzwischen sozusagen, manchmal so wird das so wirklich vertieft und manchmal so nicht so ganz.
Uns ist schon klar, dass man mit Verflechtung oder mit Transfer nicht alles erklären kann. Also das ist zwar die Hauptschiene vielleicht, aber eben das geht nicht bei jedem Bereich.
Der erste Punkt, der betrifft also das akademische Leben. Wenn ich also eine Verflechtung zwischen Deutschland und Frankreich untersuchen will, dann würde ich mir eben den Gegenstand des akademischen Lebens nehmen. Das heißt, ich würde mir also wirklich also angucken, was ist passiert so an den Universitäten. Sie haben auch also einen sehr schönen Teil über die Geschichte so von Elsass-Lothringen. Und sie behandeln das also in dem Buch also wirklich also glänzend. Das kann man also wirklich sagen, man erfährt also sehr viel von dieser Geschichte, so von dieser Region. Was mich also da überrascht hat, man spricht also sehr wenig eben von der Universität Straßburg zum Beispiel, von dem, was dort passiert ist. Das hat mich also umso mehr überrascht, weil das in einer Note, die Sie haben im Buch zu den Turnvereinen so in Frankreich, ja, Sie sagen so, glaube ich, dass diese Turnvereine so, genau, die wurden also in Frankreich gegründet nach dem deutschen Vorbild und das fand ich also lustig. Und ich fand das auch ganz interessant, eine ganz interessante Sache, wo man ganz genau sehen kann, wie diese Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland funktioniert hat und manchmal auch dysfunktioniert hat, aber wo es dort eine Bemühung gab, dass diese Verflechtung tatsächlich verwirklicht wird sozusagen.
Zum akademischen Leben, das ist drin, aber nur ganz rudimentär tatsächlich, einfach weil das auch sehr stark erforscht worden ist. Das mag ein bisschen komisch aussehen, dass wir diese stark erforschten Themen nicht drin haben. Also es fehlt zum Beispiel auch ein Kapitel zur Migration zwischen Deutschland und Frankreich, das man auch hätte erwarten können, dass bei so einem Thema sowas zuerst kommt, zumal es ja auch mein eigenes Fach Gebiet ist, zu dem ich selber geforscht habe. Aber das, was ihm sehr, sehr bekannt ist, haben wir tatsächlich rausgelassen, um selber auch zu überrascht zu werden, zu gucken, was gibt es darüber hinaus noch. Es ist erwähnt, es gibt die weiterführende Literatur, aber es ist kein Schwerpunkt tatsächlich.
Der zweite Punkt betrifft das, was Sie sagen, Bewegungen. Das ist wirklich wunderbar, das, was Sie da geleistet haben. Man sieht die Vielfalt also von diesen Bewegungen, von dem Leben so auch in beiden Ländern so eigentlich, die dazu geführt hat, dass die Leute so versucht haben, sich zu organisieren. Ich habe etwas dabei also trotzdem ein bisschen vermisst, insbesondere wenn Sie also von Friedensbewegungen sprechen zum Beispiel oder von Bewegungen für die freie Körperkultur oder wenn Sie von Antialkoholikervereine so sprechen. In diesem Zusammenhang, Sie betonen so auch die Rolle so insbesondere von Katholikern, aber in diesem Zusammenhang spielen auch die Protestanten eine sehr wichtige Rolle so. Und da wollte ich auch gerne wissen, ob Sie uns mehr darüber erzählen können. Es gibt tatsächlich bei diesen sozialen Bewegungen sehr oft Bewegungen, die internationalisiert wurden, in dem Sinne, dass man findet dort also massiv vertreten Franzosen, deutschen Intellektuellen, die versuchen, etwas zusammen so einfach auf die Beine hinzubekommen. Initiativen, zum Beispiel also bei Friedensbewegungen, ganz klar. Also ich denke an die Zeitschrift La Paix par le Droit, wo man versucht, eben durch das Recht so einfach einen Frieden zu erreichen zwischen Frankreich und Deutschland nach 1870, 71, ja, wo man spürt schon, es gibt also nicht nur eben Frankreich, Feinde so und so weiter und so fort, sondern es gibt wirklich so eben einen Willen, so etwas zu organisieren, damit eben aus diesem Krieg so etwas Konstruktives so gemacht wird. Und dabei wollte ich eben wissen, ob Sie uns dazu vielleicht so ein bisschen mehr erzählen können, ob Sie vielleicht also auch Netzwerke so von Personen so entdeckt haben, so in Ihrer Arbeit.
Bei den sozialen Bewegungen, zu den Friedensbewegungen, jetzt haben Sie eigentlich pointierte Nachfragen gestellt, also dass die Protestanten waren da aktiv, auf jeden Fall. Also zumal im Kaiserreich ist das eigentlich so die Grundlage wahrscheinlich der protestantischen Bewegung, der Friedensbewegung sind die Protestanten. Die Frage wäre da, das haben Sie, glaube ich, auch angegriffen, was den Organisationsgrad der Gesellschaften ausmacht und diesen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Also in der Regel, vielleicht bis heute, das können Sie aber besser beurteilen, da würde mich Ihre Meinung interessieren, ist Deutschland ja stärker organisiert. Es gibt mehr Vereine, die sind größer. Es gibt einen stärkeren Organisationsgrad, früheres Parteiensystem. Warum ist das so? Und stimmt meine Beobachtung, ist das heute eben tatsächlich immer noch der Fall?
Punkt 3. Es betrifft eine Anmerkung so bei Ihnen so auf der Seite 155, wo Sie Schulze-Delitzsch so erwähnen, so in Bezug auf die Genossenschaften. Und das scheint mir auch, diese Genossenschaftsidee, Sie wissen also heute, dass die Genossenschaftsidee, die wird also von der UNESCO als spirituelles Welterbe so einfach begrüßt, ja, und das ist interessant zu sehen, dass die UNESCO das als eine deutsche Erfindung so vorstellt. Ja. Wenn man sich also ein bisschen so in der Geschichte so von dieser Genossenschaftsidee auskennt und von Genossenschaften, man sieht schon, das ist eben ein Problem. Ja. Das ist etwas, was man also sehr oft in der Geschichte so und ab dem 19. Jahrhundert also überall in der Welt so findet. Die ist auch hier sehr wichtig. Die hat auch eben die Franzosen, die Deutschen so, ich würde sagen, also in einem Gespräch so einfach installiert oder zu einem Gespräch geführt. So, da gab es auch sehr viel Austausch auf der Ebene so von dem, was bedeutet diese Genossenschaftsidee, was können wir zusammen so eigentlich als Kollektiv aufbauen, was über die Grenze geht so eigentlich, ja, die uns nicht nur als Franzose oder uns nicht nur als Deutsche so betrifft, sondern die wirklich also die Kooperation so zwischen beiden Nationen verfestigt, verstärkt und das eben in diesem Rahmen.
Mit der Genossenschaftsidee, also da spielen Sie an auf das Kapitel zur Urbanisierung, das wir eigentlich deswegen vor allem interessant fanden, weil es dazu eben auch spezifische Forschungsliteratur gibt und das eigentlich wenig bekannt ist, dass es so einen Austausch gab zwischen deutschen und französischen Städten, die sich gegenseitig bereist haben, um zu gucken, wie geht man mit dieser starken Urbanisierung, die im Kaiserreich noch sehr viel stärker war als die Verstädterung als in Frankreich, wie geht Deutschland damit um und kann man davon was lernen?
Und damit sind wir am Ende dieser Folge über das Buch Verfeindung und Verflechtung Deutschland und Frankreich 1871-1918 von Mareike König und Elise Julien angelangt. Die Reihe Lecture Croisée ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Centre Ernst-Robert Curtius und dem Institut Français an der Universität Bonn.
Wir hoffen, die Diskussion hat Ihr Interesse an dem Buch geweckt und würden uns freuen, Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wenn es um Pierre Rosanvallons Buch »Das Jahrhundert des Populismus« gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören.